Ja, willkommen zu einer neuen Philocast-Podcast-Folge. Hi Jörg, schön, dass du da bist.
Hallo Marcel.
Jetzt hatten wir eine Folge über Ästhetik und wir haben ganz viel darüber auch geredet, über so, dass das Digitale eine neue Raumzeitlichkeit hat, eine ganz neue Logik. Ich frage mich halt jetzt auch in Bezug auf die Folge über Ästhetik, da ging es ja um Gegenstände und was wir mit denen, so, dass die sich verändern und sowas. Aber hat denn die Digitalität oder digitale Umfelder, haben die denn auch Einfluss auf das, wie wir handeln können? Und da kann ich jetzt alles machen, was ich will, weil das ist ja toll mit der, so ist es zeitlos, es ist raumlos, die Sachen speichern, sind die ganze Zeit gespeichert. Ist ja eigentlich ein freier Sandkasten, in dem ich tolle Burgen bauen kann und das tun kann, was ich möchte. Mhm. Siehst du das auch so oder wie ist das?
Ja, also es ist ein ganz spannendes Thema, weil wir von der Ontologie der Digitalität verwiesen werden auf die Ethik der Digitalität. Wir haben jetzt sehr viel geredet über virtuelle Realitäten, über Entitäten, also über den blauen Partyhut. Worüber wir noch nicht so viel geredet haben, sind virtuelle Realitäten, die Handlungen bezeichnen. Ne? Also wir können im Internet natürlich auch handeln. Aber welchen ontologischen Status haben diese Handlungen, wenn sie virtuell realisiert sind? Und welchen normativ-ethischen Status haben sie? Können wir im Internet alles tun oder gelten nicht dort auch gewisse Regeln für unser virtuelles Handeln? Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir als Philosophinnen und Philosophen uns genauere Gedanken machen müssen. Wir müssen letztendlich eine Ethik der Digitalisierung oder, wie ich noch eher finde, eine Ethik der Digitalität entwickeln.
Da gibt es ja zufällig schon einen Vorschlag, der von der Europäischen Union so zur Diskussion vorgebracht wurde. Das heißt, also kann man unter digitalcharta.eu nachschlagen, ist die Charta der digitalen Grundrechte von der Europäischen Union. Was hältst du davon?
Also das ist ein guter Vorschlag. Es ist immer ein erster Schritt, über dieses neue Feld, dieses ethische Feld, sich zu verständigen. Ich mache auch oben rechts jetzt einen Link rein zu unserer Themensendung, wo wir im Seminar ausführlicher darauf eingegangen sind. Da werden einige Artikel präsentiert und da können wir uns zweimal herausgreifen, also zwei Grundrechte, die gefordert werden im digitalen Zeitalter.
Ja, wir hatten ja, eben war ja die Frage nach Freiheit. Da steht Artikel 2, Freiheit, jeder hat ein Recht auf freie Information und Kommunikation. Dieses Recht ist konstitutiv für die freie Gesellschaft. Zusätzlich steht dort aber auch, es beinhaltet das Recht auf Nichtwissen. Das bedeutet im Prinzip, es gibt einen Haufen an Informationen im Internet über alles Mögliche und auch viele, über auch ein paar sinnvolle Dinge. Der Artikel sagt eben, ich hätte auch die Freiheit, mich nicht zu informieren und unwissend zu bleiben. Genau, das finde ich an sich, ist ja sozusagen, bezieht sich das wahrscheinlich auf so eine Situation, man ist vor Gericht, man hat irgendwas gemacht oder nicht gemacht und dann wird gefragt, ja, warum haben Sie gemacht? So, es gibt ja hier Fakten und Informationen darüber, dass man eigentlich, man hätte sich informieren können, warum so. Und jetzt ist die Frage, ist die Person, die da ist die schuldig oder nicht?
Mhm. Ja, das wäre so ein Fall, wo es dann um Fahrlässigkeit ginge. Ne? Also die Intuition, die du jetzt da formulierst und die ich auch teile, wenn ich dich recht verstanden habe, ist die, dass du sagst, eigentlich gibt es kein Recht auf Nichtwissen. Mhm. Das würde jetzt so ein bisschen aus deinem Punkt folgen, weil vor Gericht müssten wir uns rechtfertigen darin, dass wir es nicht wissen wollten oder wissen konnten oder wie auch immer.
Also ich habe da noch nicht so eine klare Meinung, weil für mich ist es sozusagen unklar. Mhm. Die Problematik geht bloß hervor in einer Gerichtssituation.
Ja. Ja, ich meine, vor Gericht ist es ziemlich klar, da geht es an den Vorwurf der Fahrlässigkeit. Du hättest das wissen müssen als mündiger Bürger, als mündige Bürgerin. Hier ist es ja noch viel breiter gefasst. Hier geht es ja nicht nur um juristisch relevantes Wissen, sondern hier geht es einfach um Alltagswissen, um die schiere Informationsflut, die du ja auch benannt hast. Und Luciano Floridi spricht hier von der Infosphäre. Ne? Also Big Data ist ein weiterer wichtiger Begriff. Die Informationsflut nimmt dermaßen überhand, dass wir ohne den Einsatz von Algorithmen, das ist ja diese Algorithmizität bei Felix Stalder, ich mache oben rechts ein Interview zwischen dir und Felix Stalder rein, ohne diese Algorithmizität, also diese Verarbeitung dieser Information, diese Kürzung, diese Stutzung, gar nicht mehr uns orientieren können im Internet, weil es einfach zu viel Informationsflut gibt. Aber selbst dasjenige, was dann zu uns dringt durch diese Algorithmen gefiltert, Selbst das ist noch zu viel. Und das Problem des Internets ist, dass wir häufig nicht richtig, dass das Internet nicht gewichtet, was jetzt wichtiger und weniger wichtig ist. Da ist kein interner Relevanzmechanismus am Werk, sondern das müssen wir selbst übernehmen, Stichwort Medienkompetenz. Und ich glaube, dieser Artikel meint einfach, angesichts dieser Datenflut müssen wir uns nicht allem aussetzen, sondern wir dürfen uns auch verschließen. Ich sehe es trotzdem ein bisschen kritisch. Also meine persönliche Meinung ist, es gibt kein Recht auf Nichtwissen oder nur sehr begrenztes, sondern wer das Angebot des Internets hat, der muss es auch nutzen aktiv. Aber eben, und das ist vielleicht die Modifikation, er muss es kompetent, medienkompetent nutzen. Also ich würde sagen, jetzt hier von den Rechten mal zu den Pflichten, es gibt die Pflicht zur Medienkompetenz. Mhm. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Jeder muss kritisch alle Informationen prüfen und wissen, wie er aus verschiedenen Quellen zu verschiedenen Informationen kommt und die dann vergleichen auf ihre Güte hin.
Man kann jetzt nicht einfach irgendein Meme aus dem Internet zitieren, so wie ich es gemacht habe im letzten Video über Sexualität.
Ja klar, also ich meine, jede Information ist wichtig, eben immer nur aus einem bestimmten Gesichtspunkt. Es gibt nur sehr wenig Informationen, die generell von Bedeutung sind, sondern je nach Kontext, je nach Interesse wird ein Datum, eine Information plötzlich ganz wichtig und nach einem Perspektivenwechsel eben nicht mehr. Ja. Und das ist, glaube ich, das Spezifische. Wir sollten nicht alle Informationen gleich behandeln.
Jetzt haben wir hier noch einen zweiten Artikel, auf den wir eingehen wollten, der Artikel Nummer 18, Recht auf Vergessenwerden. Da steht, jeder Mensch hat das Recht auf digitalen Neuanfang. Dieses Recht findet seine Grenzen in den berechtigten Informationsinteressen der Öffentlichkeit. Wie siehst du das?
Ja, also das spricht eine ganz zentrale Problematik der Digitalität an, nämlich das Problem, dass im Internet Daten prinzipiell für immer gespeichert werden können. Ne? Und zwar deswegen, weil, wie ich mich immer wieder wiederhole, Informationen oder Fußstapfen im Internet nicht raumzeitlich festgelegt sind, sondern eben auf eine andere Weise existieren als unsere physikalische Realität. Wo ist denn jetzt dieses Datum bitteschön zu finden? Wo existiert jetzt diese Information? Existiert sie auf diesem PC im Internet? Ja, offensichtlich nicht. Auf dem Server vielleicht. Aber im Internet ist ja alles vernetzt. Das heißt irgendwie überall oder auch nicht. Und es ist ein ethisches Problem deswegen, weil wir das Phänomen der Verjährung kennen, dass die Zeit die Wunden heilt, ja, oder auch Vergebung. Ne? Also die Zeit ist ein Faktor, der die Schuld jetzt vielleicht nicht direkt vernichtet oder die Schuld, sage ich jetzt mal, nimmt uns, aber die doch eine gewisse Heilungsfunktion hat. Und das Vergessenwerden trägt auch dazu bei, dass wir uns wieder auf Neues, auf die Zukunft besinnen können und das Vergangene vergangen sein lassen und nach vorne blicken. Und wenn wir eben jetzt diese Phänomene haben, dass wir alle Informationen, auch lang vergangene, nicht mehr aktuelle Informationen, immer wieder aktualisieren können, reproduzieren können, dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir nicht mehr vergessen können. Also die Internetfakten, die Daten tragen nur selten einen zeitlichen Index. Ich kann jede wieder auf den Bildschirm holen und sie vergilbt nicht, weil sie irgendwie schon 10 Jahre alt ist. Die ist genauso in Schwarz und Weiß oder wie auch immer, wie jede aktuellere Version. Das heißt, Internetdaten haben nicht den Index der Zeit. Ja. Sie gelten alle, wie ich sagte, atopischer Präsentismus, sie gelten alle gleich präsent.
Man hört manchmal, dass das eben dann das Internet doch sehr schnell vergisst. Und zwar, wenn irgendein Blog geupdatet wird, irgendeine Seite aktualisiert wird, verschwinden auf einmal Inhalte und Informationen. Würdest du das aber ausschließen aus dieser Aussage, weil man sozusagen immer auf die Möglichkeit hinweist, dass man es irgendwie trotzdem bekommt?
Genau, das wäre so, dass die Problematik auf dich abzielen würde. Natürlich gibt es Hypes, ne? Das Internet ist schnelllebiger geworden, viele Dinge verschwinden, aber sie sind dennoch präsent. Sie werden eben nicht mehr gesucht oder von Google vorne gerankt. Sie sind dann eben auf Seite 20 und wer klickt sich schon bis Seite 20 durch bei Google-Suchergebnissen? Ja? Aber es ist da. Und wenn ich nur direkt danach suche, nach diesem spezifischen Datum, dann kriege ich es auch wieder ganz aktuell angezeigt. Und dann gibt es das Internet Archive, archive.org, was die Time Back Machine hat. Da kann ich eben alle, auch bislang auch wieder gelöschte Homepages, Internetseiten wiederherstellen. und zwar nach bestimmten Speicherungspunkten. Mhm. Vor 10, 20, 30 Jahren, das ist besonders peinlich, wenn man selbst mal eine Homepage erstellt hatte vor 20 Jahren und dann wieder sieht, wie die doch damals recht aus heutiger Sicht jetzt antiquiert wird. Ne? Und ich glaube, das ist die Problematik.
Hast du irgendwie sozusagen noch einen Punkt, mit dem du sozusagen eine normative Aussage, die du mitteilen möchtest bezüglich der Ethik im digitalen Bereich?
Also ich denke, wir müssen berücksichtigen, dass das Internet eine virtuelle Realitätsform ist. Also alles, was wir im Internet tun, ist nicht eine Simulation. Wir können im Internet wirkliche Leute kränken. Wir können also Kränkungen begehen. Vielleicht keine physische Gewalt direkt ausüben, wie man es im wirklichen Welt, sage ich jetzt mal, die nicht nur virtuell ist, tun können. Wir können Leute verletzen, eben psychisch. Und ich glaube, wir brauchen durchaus eine Ethik der Digitalisierung, der Digitalität, die unsere virtuellen Handlungen als virtuelle Realitäten wahrnimmt. Weil man allzu häufig im Internet den Eindruck gewinnt als Nutzer, das ist doch gar nicht die Wirklichkeit, hier spiele ich doch nur. Nein, das Internet ist keine Simulation. Es ist eine andere Form der Realität. Und was ich dort tue, hat eben auch juristisch-ethische Folgen, im Guten wie im Schlechten. Und ein zweiter Punkt, den ich noch stark machen möchte, ist, wir müssen auch ein bisschen wegkommen von der Diskussion um die Rechte. Da hast du zwei Artikel hier genannt aus der Charta. Wir müssen auch, wie alles, zwei Seiten hat, zu den Pflichten kommen. Wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Und wir müssen uns darüber klar werden, was für Pflichten wir haben, wenn wir schon in den Genuss der Rechte kommen sollen. Und eine Pflicht wäre in meinen Augen die Pflicht, Medienkompetenz zu kultivieren. Das ist zum Beispiel ein anderer Punkt, der dann auch wieder zu einem Artikel in dieser Charta führt, der die digitale Bildung betrifft. Das ist Artikel 20. Und das würde ich da auch gerne hinzufügen, dass eben Medienkompetenz die Bedingung ist, um überhaupt wirklich im Internet agieren zu können. Das ist die Tugend des Internets, die Tugend der Digitalität. Und wer sich dafür interessiert, kann einfach auf dieser Seite digitalcharta.eu im Kommentarmodus mal ein bisschen sich die Diskussion anschauen und gerne mitdiskutieren. Ich habe auch schon zwei Kommentare hinterlassen.
Ja, das finde ich auch jetzt. Abschließend würde ich gerne sagen, dass das eigentlich eine ziemlich geile Sache ist, dass diese digitale Charta so interaktiv und in dem Sinne auch performativ selbst digital ist. Und ich denke, das ist auch ein sinnvoller Weg, auf einer Diskussionsebene auf eine neue Ethik zu stoßen oder zu kommen. Natürlich bietet es viel Raum für Extreme und so, aber auf jeden Fall ein interessantes Konzept und ich bin gespannt, wie das in der Zukunft aussehen wird.
Wir stehen noch ganz am Anfang. Alle Philosophinnen und Philosophen sind aufgefordert, sich hieran rege zu beteiligen.
Ja, auf jeden Fall. Also dann bis zu einer nächsten Folge. Vielen Dank, Jörg.
Danke.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.